palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier sind wir wieder. Schon wieder erst am Mittwoch. Danke für eure Geduld. Es war eine längere Pause. Der Urlaub wurde natürlich gut genutzt und wir sind frisch und erholt. Denn auch Marius gehört zu der Generation, wo freie Tage natürlich Wellness bedeuten. Marius, moin, wie geht's dir?
Seelenwellness diesmal aber nur. Ah. Keine körperliche.
War Spoldern oder was?
Ja, genau, absolut. Von Bar zu Bar gebouldert in Kopenhagen. Deswegen ist sowohl meine körperliche Energie als auch mein Portemonnaie jetzt leer.
Warst du auch hoppen?
Nee, leider nicht, weil die Spiele in Kopenhagen, es hätte sogar FC Kopenhagen gegen Brøndby gespielt. Aber am Montag erst und am Sonntagnachmittag sind wir zurückgefahren.
Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Auch ich bin sehr frisch, das merkt ihr in meiner aufgesetzten Radio-Morning-Show-Stimme. Ich habe die Ostertage genutzt, um zum einen zu lernen, wie man Apfelbäume beschneidet. Das ist hochspannend und sehr anstrengend, aber geil, weil ich mit so einer, eine Langhantel mit einer vorne befestigten Motorsäge da oben Äste abgesägt habe. Das ist gar nicht mal so wenig intensiv, muss ich sagen. Und ich entschuldige mich jetzt schon hierfür, nach einigen Tagen Heimat, es sollte zwischendurch mal das schwäbische Idiom rauskommen bei mir. Ja, dann bin ich noch nicht wieder zurück im Game, im Hochdeutschen. Ja, genau.
Wird das zu Hause permanent gesprochen quasi?
Permanent so, dass du auf jeden Fall jedes Mal sagen würdest, es ist Schwäbisch. Also es gibt aber bestimmt sicherlich Familien, in denen das noch ausgeprägter ist. Ja. Ich glaube, so kann man sagen. Ansonsten kann man sagen, dass die Community abgeliefert hat. Wir kommen auf jeden Fall.
Erstmal vielleicht noch der Hinweis, für alle, die das nicht die nicht uns bei irgendeinem sozialen Medium folgen, dass wir letzte Woche in einem anderen Podcast quasi zu Gast waren.
Oh, richtig. Ganz genau bei dem lieben Kollegen Sebastian von 11 Fragen. Da lohnt sich im Übrigen nicht nur die Folge mit Italienbezug, sondern auch sonst ist das ein sehr unterhaltsames und gutes Format, wie ich finde.
Da wird gequizt.
Da wird gequizt, genau. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, also wenn ihr uns sonst auch so auf sozialen Medien nicht folgt und hier die Folgen dann aber immer angezeigt bekommen wollt, dann drückt die Glocke, ja, sagt man ja so schön, und folgt uns eventuell auch zum Beispiel bei Patreon. Das geht inzwischen auch, habe ich gesehen, kann man da rein sliden, ohne Zaster dazulassen. Könnt natürlich auch gerne Zaster dalassen, bekommt im Ausgleich dazu ein schönes Sticker-Paket für eure Spende. Und da posten wir aber auf jeden Fall auch immer, wenn was Neues am Start ist. Und herzlichen Dank. Wer uns sonst anderweitig unterstützen möchte, findet dazu die Information in den Shownotes. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, Community hat abgeliefert. Es ist zumindest ein Stadionerlebnis schon reingeflattert. Das zweite, womit wir eigentlich gerechnet hatten, wird es jetzt nicht in die Folge schaffen. Aber um da mal ein bisschen Druck aufzubauen, hatten wir schon mal ein Stadionerlebnis aus Venedig eigentlich? Nee, ne?
Ich würde es eigentlich nicht ausschließen, aber Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
Aber nächste Woche ist dann auf jeden Fall eins am Start.
Ja, ja. Absolut. Ja, die Bilder haben wir schon gesehen von Michael. Die sahen ganz gut aus.
Ja, safe. Fehlt mir auch noch. Muss ich machen? Apropos Bilder, Instagram könnt ihr auch reinfolgen. Serienmoore_podcast. Oh, noch weitere Frage. Hast du die Spezialfolge Doppelsex schon gehört?
Oh, Leider noch nicht. Ich konnte nichts, seit ich wieder zu Hause war. Aber das steht für heute auf jeden Fall dringend auf dem Programm.
Ich sag mal so, Und der Teil, wo über Edison Cavani gesprochen wurde, der hat mich kalt gelassen. Ja. Mhm. Im Übrigen, da ist mir auch wieder eingefallen, wir haben auch mal eine Folge mit dem lieben Herrn Chefredakteur gemacht, ne?
Das stimmt, das muss eine der ersten gewesen sein. Ja. Oder auf jeden Fall ganz früh.
Ja, da könnt ihr
auch. Da hat er seine Fiorentina Squadra Eterna aufgestellt.
Stimmt, unsere Top 11 der Fiorentina.
Ja.
Und da war Marvin Comper kein Thema. Das ist so. Genau, machen wir weiter. Also wer da, also das suche ich nicht raus, welche Folge das war. Das, wenn euch das interessiert, dann findet ihr das selbst in anderen Folgen noch da auf Spotify.
Die hieß irgendwas, ich glaube, da war irgendwas mit die Kirche im Dorf lassen wegen Chiesa, weil die vielleicht sogar gegen Juve gespielt haben da. Oder
ja.
War Chiesa da noch in Florenz?
Ich glaube, der
ist
war.
Ist das noch so lange her?
Ja, stimmt. Oh, Federico Chiesa, ja,
ja.
Da kommen wir später auch noch drauf, denn ich habe ja ganz frische Eindrücke aus der Coppa Italia im Gepäck und die erste Halbzeit hat mich angeschoben, ne? Das war nicht wie bei einem, wie das so ist in dem Wettbewerb, wenn man mit Hin- und Rückspiel im Halbfinale spielt, da wurde sich nicht erstmal abgetastet. Naja, wie auch immer, was hatte ich gesagt, Spotify, da könnt ihr uns ja auch immer Nachrichten dalassen und da wir Feedback-Künstler sind, baue ich das direkt mal hier ein. Heiko hat geschrieben, dass er die Länderspielpause ätzend und langweilig findet, das überrascht, aber umso besser Ostern mit Rom-Derby. Das ist jetzt an mir vorbeigegangen, da ist er vielleicht im Zeitplan verrutscht, dass Derby im Olympico ist, jetzt dann am Samstag. Und da kann ich euch schon mal verraten, dass Christian Bernhard und meine Wenigkeit diesen Schlager aus der ewigen Stadt für euch begleiten werden. Und, oh ja, das ist auch wichtig tatsächlich noch, Hendrik hatte geschrieben, der Ton war komisch, sonst gut. Und da muss ich sagen, nehme ich alle Schuld auf mich. Das war wohl einfach mein Laptop-Mikro, über das ich die letzte Folge aufgezeichnet habe, weil ich auf irgendeinen falschen Knopf gedrückt habe und deswegen nicht die gewohnte Soundqualität hier rausgekommen ist. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Mikro. Ich mache nochmal den Live-Test.
Ich habe auch gerade extra bei mir nochmal geguckt. Aber ja? ich glaube, es sieht, also die Einstellung müsste richtig sein.
Okay.
Und du klingst auch sehr geschmeidig.
Okay, sehr gut. Dann sind wir da doch glücklich darüber und können sportlich werden. Gehen rein in den 30. Spieltag und rollen den mal von hinten aus, weil da gibt es ja auch tatsächlich noch eine Sache, die wir aufklären können, wollen, müssen, dürfen. Wie auch immer, entschuldigen werde ich mich hier für gar nichts. Inter gewinnt 2-0 gegen Empoli. Ein frühes Tor von Federico Di Marco in der 6. Minute und Alexis Sanchez besorgen den nächsten Dreier für die Inzaghi-Truppe. Was habe ich mir aufgeschrieben? Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Mhm.
Ja, so.
Ich dachte zuerst, dass Inzaghi durchrotiert hätte, weil Audero im Tor stand zum 4. Mal in dieser Saison. Und Sommer auch, ich weiß nicht, ob er zwischendurch angeschlagen war oder ob er angeschlagen von der Nationalmannschaft, von der Nati zurückgekommen ist oder so. Da spielt er auch noch, oder? Ja, ist die Nummer 1, ne?
Mhm.
Ja.
Oder
Kobe? Aber Nee, ich glaube, Sommer ist die Nummer 1.
Ja, okay, gut. Da schmeißen wir wieder mit Halbwissen durch die Gegend.
Mhm. Ja, Länderspielpause haben wir aufgepasst.
Hey, ganz kurz, hast du nicht die tolle Rückkehr von Felix Groß, verfolgt?
Ich habe, also Felix Groß hat auf jeden Fall irgendwas zu Leroy Sané gesagt und dazu hat Toni Groß dann was gesagt und dazu habe ich eine DPA-Meldung online gestellt.
Okay.
Ja. Das ist mein Eindruck.
Okay, sehr gut.
Naja, auf jeden Fall hat Audero gespielt, aber ansonsten war es eigentlich die, glaube ich, größtenteils bestmögliche Startelf, die Inter aufgeboten hat.
Ja, keine Ahnung, nachdem sie es ja alles in der Champions League versaut haben und den Pokal nicht mehr sind, dann musst du auch in der Liga nicht mehr großartig rotieren.
Das ist wahrscheinlich so. Und immerhin hat es für den 25. Sieg im 30. Spiel gereicht. Das gab es erst einmal bei Inter. Und zwar 2006, 2007, wo Juve nicht da war und alle anderen Minuspunkte bekommen haben und Inter irgendwie mit nahezu 100 Punkten, glaube ich, Meister geworden ist.
Mit Roberto Mancini. auf der Bank. Und bei Empoli sieht es so aus, dass sie wieder auf dem Abstiegsplatz stehen jetzt, weil andere da unten gepunktet haben. Das ganz große Problem ist die eigene Offensive. Zum vierten Mal in Folge ist man ohne eigenen Treffer aus einer Partie rausgegangen. Und ja, also da wird es dann doch auch nochmal notwendig werden, dass Davide Nicola ein bisschen Magic walten lässt.
Es beruhigt mich einigermaßen, dass Mbaye Niang mittlerweile nicht mehr in jedem Spiel trifft.
genau. Und in der Innenverteidigung bei Inter hat der Kollege Francesco Acerbi gespielt, der freigesprochen worden ist vom dem Vorwurf, eine rassistische Äußerung getätigt zu haben. Stand dazu auch nochmal mit Jörg, liebe Grüße an der Stelle, und unserem persönlichen Italien-Korrespondenten.
Genau.
In Kontakt, der auch gemeint hat, dass die auch in den italienischen Nachrichten und auch in der Stellungnahme der Liga von Freispruch gesprochen wird. Ich bin jetzt nur juristisch nicht so tief drin. Ich hatte noch gemeint, dass im deutschen Recht gibt es ja auch sozusagen den Unterschied zwischen aufgrund mangelnder Beweise Verfahren eingestellt oder der Freispruch an sich. Da war es wohl auch in den Formalitäten der Freispruch. Allerdings ist es ja auch nicht vor einem Zivilgericht ausgetragen worden, sondern von der Liga. Ist natürlich auch so ein bisschen, dass da Aussage gegen Aussage steht. Ihm wurde jetzt da geglaubt. Dann können wir das auch, keine Ahnung, so weit mittragen. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich werde mich jetzt über niemanden für meine Wortwahl in dem Podcast entschuldigen. Ich glaube, dafür hat er den zu selten gehört. Oder vielleicht hat er dann in der Woche eh die Folge geskippt, weil er gesagt hat, das hört er sich nicht an, hat schon genug um die Ohren gehabt. Man kann ihm auf jeden Fall keine rassistischen Aussagen nachweisen. Dafür hat er dann in einem Interview im Nachgang bewiesen, dass er zumindest im weitesten Sinne ein Idiot ist.
Hat das überrascht.
Ja, hat ganz viel gesagt. Und natürlich ist das auch für ihn irgendwie wahrscheinlich eine scheiß Zeit gewesen.
Sicherlich.
Und für seine Familie auch. Eine Aussage hat mich aber tatsächlich ein wenig irritiert, als er gemeint hat, also wenn der Schiedsrichter alles aufschreibt, was er denn so hört auf dem Feld, dann muss er mit dem Rucksack rumlaufen. Auch das ist natürlich erstmal eine richtige Aussage, denn auf dem Fußballfeld wird viel Scheiß erzählt. Da, glaube ich, ist es von der Kreisklasse, Kreisliga bis ganz oben hin, gibt es da wenig Unterschiede. Aber dann hat er noch gesagt, sonst müssten wir dann auch noch Beleidigungen gegenüber Serben, Italienern oder den Müttern da irgendwie so als strafbare Sachen mit einweben.
Mhm.
Und naja, also ich weiß ja nicht jetzt, ne? Das ist jetzt, okay, man kann es in der Definition von Rassismus, ist jetzt natürlich eine Beleidigung gegen einen Serben eher eine Diskriminierung, weil Rassismus sich gegen die Hautfarbe richtet, aber trotzdem ist natürlich zum Beispiel...
Zumal dann kann man ja auch wieder die Punkte aufmachen, Vlahovic wird antiziganistisch,
ja, irgendwo genau,
in irgendwelchen Kurven beleidigt und keine Ahnung, ne?
Ja, also Digga, dass da nicht immer jemand drüber redigiert hat, ist auch, ja, spricht für sich, wie auch immer. Und damit ist das Thema für mich erstmal vom Tisch. Aber ich denke mir, meinen Teil dazu könnt ihr auch machen. Wenn ihr es anders seht, schreibt mir eine Nachricht oder lasst es bleiben. Im Tabellenkeller war einiges los, aber so richtig, du hast es schön reingeschrieben, Spoiler, niemand gewinnt.
Ja, das ändert sich wenigstens nicht.
Ja, da glaube ich ein paar Wettscheine auf jeden Fall. Also wenn man da bei diversen Teams in den nächsten Wochen immer mal wieder das Unentschieden-Game spielt, läuft man auf jeden Fall mit einem Plus raus, glaube ich.
Das kannst du haben, ja.
Cagliari Hellas, 1:1. Die Gäste aus Verona gehen durch Bonazzoli in Führung, bevor Sulemana dann ausgleicht, rund eine Viertelstunde.
Zwei schöne Tore.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und beide treffen und ich glaube, für die in ihrer Situation ist der Punkt dann auch in Ordnung. Gilt genauso für Udinese, die nach dem Rückstand bei Sassuolo nochmal zurückkommen durch Thauvin. De Frel hatte die Nero Verdi in Führung gebracht, da halt eben Udinese erstmal damit dafür gesorgt, dass Sassuolo da sich nicht befreien kann. Und da ist es immer jede Woche so, dass ich in meinem Kopf echt noch das Game habe. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, Sassuolo ist eigentlich zu stark, die gewinnen jetzt doch mal irgendein Spiel, aber nö, bleiben damit Vorletzter und Hellas ist und Udinese ist 14. Da muss man sagen, aber den 19. und den 14. trennen nur 4 Punkte. Und der 13. Lecce mit 29 Zählern auch noch so der letzte Verein da aus dem Mittelfeld, bevor oben Genoa 35 hat, der auch noch mit in die Abstiegszone reingehört. Die haben sich nämlich einen 0:0 erkämpft. Das finde ich ganz lustig anhand hier gegen die Roma, anhand unserer Notizen. Ganz kurz, ich sag mal, was ich reingeschrieben habe. Und das ist mir auch in manchen Chatgruppen, wo Leute das geguckt hatten, geschrieben. Ah, ja, das bestes 0-0 seit langem, das ich gesehen habe. Und Falcone ist auf jeden Fall the man. Der hat eine starke Partie abgeliefert. Waren genug Chancen da für die Roma, das Spiel auch zu gewinnen. Andererseits hatte Lecce auch Chancen. Und jetzt sag
komplett,
uns,
ja.
Ja, und jetzt sag uns bitte mal, was Markus geschrieben hat.
Ein 0:0 der schlechteren Sorte, in dem der Abstiegskandidat sogar die besseren Chancen hat. Vielleicht alles Tarnung vor dem Derby. Also Daniele De Rossi Masterclass. Ich kann verstehen, wenn man als Roma-Fan vielleicht enttäuscht ist von diesem Ausgang und dafür, dass man so viele Chancen zugelassen hat, sage ich mal so.
Okay, ja, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht betrachtet.
Aber ich fand es auch witzig, dass, als ich deine Notiz, genau, bestes 0-0 seit langer Zeit und unten 0-0 der schlechteren Sorte, dass, wenn man das so aus dem Kontext reißt, wie Journalisten das halt immer gerne machen, dann...
Ja, vor allem in der ersten Halbzeit hat Lecce halt auch so ein paar Situation, wo sie dann viel zu früh den Abschluss nehmen, anstatt es sauber zu Ende zu spielen. Da wäre es sicherlich fürs Video dann noch gefährlicher geworden. Aber es kann natürlich auch sein, es kommt jetzt eher selten vor bei Fußballfans, ne? Liebe Grüße, Markus, aber dass natürlich dass die Anspruchshaltung von Fußballfans ständig variiert. Und was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist, finde ich, dass die Startelf relativ wild war. Der irgendwie Zalewski und Baldanzi haben sozusagen die Flanken bespielt. In der Mitte hatte Lukaku begonnen. Pellegrini hat gelb gesperrt gefehlt oder gesperrt gefehlt, ja. Das hat man schon gemerkt. Dybala ist erst in der 84. am Start gewesen. Und somit ist man weiterhin auf Platz 5, aber jetzt dann auch 5 Zähler schon hinter Bologna. 2 vor Atalanta, aber die haben allerdings noch ein Spiel weniger.
Dybala, der Vollständigkeit halber, hat die argentinischen Länderspiele verletzt verpasst.
Ah.
Also deswegen sicherlich auch erst der späte Einsatz.
Dann hattest du noch einen interessanten Fact hier mitgebracht. Und zwar, da geht es um den Start von Daniele De Rossi als Roma-Trainer, ne?
Ist natürlich nach einem 0-0 gegen Lecce, muss man nicht nochmal wieder irgendwie ausschweifend loben. Aber die 23 Punkte, die er in seinen ersten 10 Spielen geholt haben, die wurden nur seit der Einführung der 3-Punkte-Ära, ist das, ne, 94, 95, wurden die nur von 2 Trainern überboten. Das sind Eusebio Di Francesco, der hat 24 aus den ersten 10 geholt und Rüdiger Garcia mit soliden 30.
Ja, okay. Aber gerade wenn man auch sieht, wie Bologna aufzockt, muss man für die Roma schon auf jeden Fall hoffen, wenn es in die Champions League gehen soll, dass dann der 5. Platz auch mit dazu berechtigt, an der Königsklasse mitzuwirken, denn da höre ich die Hymne schon durchs Renato Dallara erklingen. Das ist
absolut, ja.
Nach wie vor sehr souverän. 3-0 schlägt man, klar, in dem Fall jetzt nur Salernitana. Orsolini trifft, Salamakas und Lyko Giannis beendet das ganze Spielchen dann noch mit einem Treffer in der Nachspielzeit. Und ja, die Gäste aus Salerno, 14 Pünktchen.
Trainereffekt schon wieder verpufft. Wann wird Inzaghi angestellt?
Stimmt, ja, genau. Und eigentlich habe ich zu denen nichts weiter zu sagen als noch eine kleine Podcast-Empfehlung, und zwar den des Spiegels, NDA, Geschichten, die nicht erzählt werden sollen, die Akte Kasia Lennart. Da hört ihr mal rein, habe ich auch schon gemacht, und kam auch wohl nochmal die Empfehlung durch Fabio aus der Community.
Genau.
Jetzt habe ich hier so ein Durchschnittsranking im Dokument genau. stehen. Das erklärst du mir mal bitte, was das soll. Ja.
Das ist der Durchschnittsrang des Restprogrammes im Kampf gegen den Abstieg. Also die letzten, wir haben jetzt den 30. Spieltag, also kommen noch 8 Spiele, ne?
Ganz genau, richtig. Also das heißt sozusagen der durchschnittliche Tabellenplatz der Gegner.
Genau,
okay.
Nach der aktuellen Tabelle. Mhm. Und daraus erschließt sich, dass Cagliari mit einem Durchschnittsrang von 8,25 aus 8 Partien das deutlich schwerste nominell schwerste Restprogramm hat. Das klingt ja so, als würden sie gegen Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 spielen oder so. Wenn es 8,25 ist. Vielleicht, ich kann nicht Mathe.
Ja, aber ich würde.
Es werden auf jeden Fall sehr viele von oben dabei sein.
Es macht so nicht ganz Sinn, wie du es gesagt hast, aber ich weiß, was du sagen wirst. Naja, wenn du 1, 2, 3 hast, dann brauchst du ja auf jeden Fall, um das wieder auf 8 runterzubekommen. Ich weiß nicht, ist das schon Dreisatz, aber dann würdest du
okay. Na, stimmt, alles klar. Trotzdem, sie haben wahrscheinlich mehr Gegner von oben als die anderen. Denn Hellas, Salernitana und Empoli stehen mit jeweils 9,88 da. Udinese Sassuolo bei 10,13, Frosinone 10,63 und Lecce 11,75. Und wenn ich dran denke, dann werde ich das jetzt in den nächsten Wochen beibehalten, das runterzubieten. Und wenn wir dann bei 5 angekommen sind, dann können wir auch mal gucken, welche Mannschaften das dann im Endeffekt wirklich beinhaltet. Okay.
Ich hatte schon Angst, dass du jetzt sagst, wenn wir bei 5 angekommen sind, können wir das vielleicht live selber ausrechnen.
Oh, ich weiß nicht, du kannst ja offensichtlich mehr Mathe als ich, also.
Ganz liebe Grüße an meine Mathelehrerin, die verzweifelt ist. Jedes Mal.
Ganz liebe Grüße an mein Mathelehrer und ich hoffe, er spielt gerade irgendwo Wasserball.
Rente meinst du? Wasserball?
Naja, in Rente ist er auf jeden Fall noch nicht. Aber das war damals ein Ding. Der hat der kam aus Kiel und hat da Wasserball gespielt und hat davon immer Geschichten erzählt.
Okay. Okay.
Ich glaube nicht, dass er sich für Serie A interessiert. Falls doch, Grüße gehen raus.
Ja. Also mein liebstes Mathe-Erlebnis ist, die Tatsache, dass mir nach der schriftlichen Abiturprüfung vor versammelter Klasse wurde gesagt.
Musstest du Mathe schreiben?
Ich musste Mathe Oder schreiben.
Wolltest du?
Nee, ich musste. Okay. Ich musste und dann hatte meine Lehrerin eine sehr guten Humor, aber trocken, norddeutsch, Niedersachsen so, gemeint, sie darf ja nicht verraten, wer ins Mündliche muss, aber ich glaube, es können sich alle denken, wer muss.
Ach.
Und dann macht man ja bei diesen mündlichen Prüfungen, bekommt man irgendwie so 20 bis 30 Minuten Vorbereitungszeit in einem Raum. Bin ich da vorbereitet und war auch wirklich schon wieder, ach du Scheiße, wirklich. Dann holt sie mich ab, um mich in einem Raum zu führen, wo ich dann das Ganze präsentieren sollte. Der andere Prüfer war der Schuldirektor von einer anderen städtischen Schule, Nachbarschule, der auch den Ruf weg hatte, ein Rektor auf der alten Schule zu sein. Und dann laufen wir da so hin und dann sagt sie jetzt nochmal, Herr Rieker, Sie sind so nervös. Und ich so, ja, natürlich. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wenig Ahnung von Mathe hat, aber Sie können gut labern. Das Ganze ging los.
Und dann wusstest du, was du werden sollst.
Absolut. Und dann ging das Ganze los mit, ich sollte erstmal irgendwie fx-1 oder so im Graphen einzeichnen und habe den einfach komplett falsch rum eingezeichnet. Dann haben wir das 15 Minuten lang gemacht und am Ende sagt eben der Rektor, der Prüfer, da war inhaltlich schon nicht so viel dabei. Er fand die Präsentation und die Überzeugung, mit der ich aber auch falsche Sachen vorgetragen habe, sehr annehmbar und habe ich 5 Punkte bekommen und dann bin ich hier rausgelaufen und gesagt, ciao.
Stark. Das ist stark.
Ja. Oh Mann. Zurück zum Fußball. Heute, wir müssen öfter mit Schlafentzug aufnehmen. Oder ihr schreibt uns genau das Gegenteil.
Ich glaube, das sagen wir aber eh schon in den meisten möglichen Fällen, dass das gerade so ist.
Ja, das ist richtig. Es gab ein Duell, in dem es so ein wenig darum ging, wer dockt noch oben an und wer muss vielleicht dann doch die Saison im Mittelmaß beenden. Und da sieht es jetzt danach aus, als könnte der Toro doch nochmal oben ranrutschen. Torino gewinnt nämlich das Heimspiel mit 1-0, dank eines Strafstoßtreffers von Antonio Sanabria mit 1-0 gegen Monza. Damit zieht die Juric-Elf erstmal an der Fiorentina vorbei, die aber auch noch ein Spielchen in der Hinterhand hat. 44 Zähler, das sind 6 Rückstand auf Atalanta, aber auch nur 2 auf Lazio und nur 1 Zähler Rückstand auf Napoli. Monza auf Rang 11 mit 42 Punkten. Da ist es noch nicht aller Tage Abend, aber ja, war schon eine extrem richtungsweisende Partie, würde ich mal meinen. Und man hat dann auch noch den wichtigen Pessina jetzt zumindest fürs nächste Spiel verloren. Der hat sich nämlich die gelb-rote Karte geholt und da empfängt Monza dann Napoli. Also auch nochmal so ein Duell. Klar, wenn sie da gewinnen, dann erzähle ich nächste Woche wieder genau das Gegenteil. Von daher, ja, lasse ich es an der Stelle gut sein.
alles noch eng genug zusammen. Aber ja, denkt dran, Ivan Juric hat gesagt, wenn der Toro das internationale Geschäft verpasst, dann tritt er zurück. Also da ist vielleicht jetzt auch noch entweder, na doch wahrscheinlich Motivation aus seiner Mannschaft vorhanden, vielleicht.
Auch ein Duell, so ein bisschen aus diesen Gefilden, ich habe es gerade angesprochen, die Fiorentina befindet sich in keiner guten Phase aktuell. Also der Italiano Frühlingsblues geht da weiter. Man verliert nämlich das Heimspiel gegen Milan mit 1-2. Torschützen, alle 3 Treffer, kurz nach der Pause, Loftus-Cheek, dann der Ausgleich für die Gastgeber Duncan und dann Rafa Leao, der den 2-1 Endstand für Milan besorgt.
Endlich mal wieder eine richtige Leao-Show,
ja,
bei diesem Spiel.
Absolut. Ja. Und einer, der es gesehen hat, beziehungsweise, kleiner Spoiler, das vielleicht nicht gesehen hat, war HP. Ja, vielleicht ja jetzt der, aus der die Hamburg-Torhymne gemacht hat. Nee, Spaß. Der war mit seinen Söhnen in der Toskana, davor aber erstmal in Padua und hat ein sehr vielschichtiges und spannendes Stadionerlebnis uns zukommen lassen. Und das hören wir doch erstmal gemeinsam an.
Ciao Mario, ciao Marius, liebe Serie Amore Community. Wir sind zurück aus Bella Italia. Ich war mit meinen 2 Söhnen Paul und Fabian in Padua und in Florenz. Kurz eine kleine Vorgeschichte. Das ist unsere 6. Italien-Fußballreise mit unserem Bus. Wir sind alle große Serie A-Fans oder Italien-Fans. Nur bei den Lieblingsclubs unterscheiden wir uns. Eventuell ist da bei der Erziehung etwas schiefgelaufen. Ich bin großer Neapel-Fan. Meine Jungs leider nicht. Einer ist Interista und der andere ist Milan-Fan. Nachdem wir Inter letztes Jahr schon im San Siro gesehen haben, war heuer der Lieblingsverein von Paul dran und wir machten uns also auf den Weg nach Florenz. Wir haben geschaut, welches Spiel noch, was wir uns noch anschauen könnten an dem Wochenende. Mit der Serie B ist es leider nicht ausgegangen, deswegen haben wir geschaut, was liegt auf dem Weg und haben uns dann gesagt, wir schauen uns in der Serie G Padua an. Ja, Stadionerlebnis ist, ich hoffe, wir haben keine Padua-Fans, denen ich jetzt zu nahe trete, aber wenn man ein Stadion möglichst unfreundlich für Fans bauen würde, dann ist Padua ganz weit vorne. Die haben ein Stadion für 35.000 Zuschauer, haben glaube ich einen Zuschauerschnitt aktuell von 5.000. Also es ist richtig unfreundlich, stimmungstechnisch eine Katastrophe. Das Stadion selbst wirkt von außen ja einerseits groß, andererseits richtig alt. Ich war verwundert, dass es erst 1994 gebaut wurde. Sieht noch viel älter aus. Sie hätten einen super Stehplatz hinterm Tor. Ich werde das Foto euch schicken, damit ihr das anschauen könnt. Also es wäre ein cooler Stehplatz, aber natürlich ist der gar nicht offen für die Fans. Es ist schade, Padua hat, wir waren überrascht. Wir haben uns vorher nicht so mit der Stadt auseinandergesetzt. Hat doch fast 200.000 Einwohner, deswegen ist der Zuschauerschnitt eigentlich ziemlich traurig. Noch dazu, man sicher, sie spielen in der Serie G. Aber sie sind auf dem zweiten Platz, also relativ weit vorne. Ich weiß nicht, wie da die Aufstiegsregeln in der Serie G sind. Das Spiel selbst war, ja, 2-1 gegen Pergolettese. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. War okay. Wie gesagt, das Stadionerlebnis war jetzt nichts Besonderes. Aber es war eben auch nicht der Hauptgrund, warum dass wir nach Italien aufgebrochen sind. Wir sind dann mit unserem Bus weitergefahren nach Florenz, haben uns die Stadt angeschaut. Florenz zu Ostern, natürlich die Hölle los. Aber abseits der Touristen, also der Innenstadt, war es natürlich trotzdem gemütlich. Wir wollten uns unbedingt das neue Trainingszentrum, den Viola Park, von Fiorentina anschauen und sind da etwas mit den Öffis rausgefahren an den Stadtrand. Und als Napoli-Fan kann ich natürlich Fiorentina nur beneiden. So ein geiles Trainingszentrum habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und ich fasse jetzt mit den Worten von meinem Sohn, meinem 9-jährigen Sohn zusammen, der kein Fiorentina-Fan ist, eben Interista, aber gesagt hätte, boah, da möchte er im Nachwuchs spielen, weil so ein Trainingszentrum, das ist einfach grandios. Und wie es der Zufall so wollte, wir haben das nicht geplant, hat, genau wie wir draußen waren, das Spiel der Primavera gegen Bergamo stattgefunden. Wir konnten uns leider nur eine Halbzeit anschauen, war aber richtig lässig mit der Tribüne. Also, wie gesagt, der Nachwuchs dort ist nur zu beneiden, wenn man in so einem Trainingsgelände trainieren und dann auch spielen kann. Also, sollte jemand mal in Florenz sein, schaut euch bitte einen Viola Park oder ein Spiel der Primavera an. Echt eine grandiose Empfehlung. Ja, am zweiten Tag in Florenz war dann am Abend das Spiel gegen Milan. Das Spiel stand natürlich ganz im Zeichen vom verstorbenen Präsidenten Joe Barone. Trauerminute, viele Worte, auf die so noch gefallen sind auf der Videowall. Auch der Auswärtsblock beklatschte natürlich den verstorbenen Präsidenten, also beklatschte den verstorbenen Präsidenten, als das genannt wurde. Es gab eine tolle Choreo, die Stimmung war wirklich, es war ausverkauft, abgesehen von den gesperrten Blöcken, also die, glaube ich, nie offen sind, war es ausverkauft, Stimmung war super. Wir saßen in der Nähe des Milan-Blocks, der ein bisschen von der Akustik her für uns eher schwach geklungen hat, aber das könnte einfach von dem her sein, dass unser Platz so gewählt wird, dass wir es nicht so gehört hatten. Das Spiel selbst war wirklich toll anzuschauen, ein super, super Spiel. War auf Augenhöhe, wobei ich schon schlussendlich von den Großchancen her sagen würde, Milan hat das verdient gewonnen. Ich habe natürlich etwas Grandioses geschafft. Ich glaube, das schafft man ziemlich selten, dass man bei einem 2-1 Spiel kein einziges Tor sieht. Ich habe mich nach der Halbzeit für meine Jungs mich angestellt, damit ich etwas zu trinken besorge. Und nachdem die Tore innerhalb von 10 Minuten gefallen sind und ich da in der Schlange gestanden bin, habe ich persönlich kein einziges Tor gesehen. Aber gut, wie gesagt, das war das ganze Spiel ziemlich lässig. Die Stimmung war gut, wie gesagt, die Choreo, die Florenz-Fans haben wirklich wirklich toll Stimmung gemacht. Und ich kann Florenz dahingehend einfach empfehlen. Ja, das war's von unserer Italien-Fußballreise im Herbst. Wird bei uns wieder die nächste anstehen. Da werden wir schauen, wo wir dann hinschauen. Also dann, ciao.
Ja, das war sehr unterhaltsam. Vielen Dank für die Einsendung, die uns per Sprachmemo auf dem Phone und dann per E-Mail ins Postfach geflattert ist. So könnt ihr das auch machen. serieamorepodcast@gmail.com ist die Adresse da für euch. Kurze Anmerkung vielleicht noch, weil es HP ein paar Mal gesagt hat, Es war nicht der Präsident der Fiorentina, der gestorben ist, das ist Rocco Commisso, sondern der Geschäftsführer Joey Baroni. Das der Vollständigkeit habe, aber auf jeden Fall ganz liebe Grüße auch an die zwei Söhne. Das ist eine interessante Fankonstellation da in der Familie.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Empfehlung mit dem Viola Park werde ich mir zu Herzen nehmen und mal um Pfingsten rum, wenn ich da bin, gucken, ob da was bezüglich Primavera abgeht. Und genau, das Spiel gegen Atalanta in der Liga war ja, das dann erst verlegt wurde. Man trifft aber, wenn ihr die Folge ganz, ganz frisch hört, dann jetzt im Halbfinale auf Atalanta. Letztes Jahr im Finale ja Inter unterlegen, der Fiorentina. Atalanta will auch endlich mal einen Titel unter Gasperini. Das finde ich auf jeden Fall noch ein hochspannendes Duell.
Im Pokal ist die Form der Fiorentina ja vielleicht ein bisschen besser. Ich habe, weil du ja auch gerade hast, der Frühlingsblues, der hält nämlich auch schon ein bisschen länger an. Nur 2 Siege in der Liga in diesem Jahr.
Hm. Ja.
Das ist schon hart, wenn man bedenkt, dass sie im ersten Halbjahr eher so um die Champions League-Ränge rumgespielt haben.
Ja, ja. Und da ist dann noch eine Frage reingeflattert, und zwar von Darwin bezüglich.
Genau, und da geht es um den Transfermarkt.
Ja, da bist du doch der Mann dazu.
Ja. Und zwar sind in der letzten Woche Meldungen aufgekommen, laut denen sich Olivier Giroud mit dem, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, welcher LA-Verein, aber ich glaube der LAFC.
Ah, gibt es da mehrere?
Ja, LA Galaxy.
Ah ja, den hätte ich jetzt gekannt, LA Galaxy. Ja.
Und LAFC ist der neuere, der mit Chiellini Meister geworden ist.
Ah, siehst du mal. Ja, mein MLS-Game lässt zu wünschen übrig, muss ich sagen.
Jetzt muss ich erst mal gucken, ob die wirklich mit Chiellini Meister geworden sind oder nur im Finale standen. Das muss ich jetzt eben kurz live googeln.
Ja, das lasse ich auch einfach genauso drin.
Ach, MLS Cup Champion 21-22 Los Angeles FC.
Ist das die Meisterschaft oder ein Pokal? Oder wird die Meisterschaft auch im Pokal ausgespielt?
Ja, das sind doch dann diese Playoffs da und so. Genau, und Giroud, das google ich jetzt auch nochmal live, um da nichts Falsches zu sagen. Genau, es ist der Los Angeles FC. Genau, und mit dem soll er sich einig sein über einen Wechsel im Sommer. Dann läuft sein Vertrag bei Milan aus. Und Darwin fragt, was soll man dazu sagen? Hätte ihn gern noch mindestens ein Jahr bei Milan gesehen. Was sagt ihr dazu? Oder habt ihr weitere Infos darüber, warum er wechselt und es keine Vertragsverlängerung gibt? Tatsächlich, bei allem, was ich gelesen habe, gar nicht so richtig vernehmen können, ob Milans Angebot jetzt nicht gut genug war, ob sie ihm überhaupt eins gemacht haben, warum das so ist. Ich finde aber, als ich die Nachricht gelesen habe, fand ich, das passt wie Arsch auf Eimer.
Warum? Weil er dann als Bösewicht im Jason Statham-Film in L.A. da irgendwie ein bisschen...
Genau. Nee, also, aber die sind doch, also sie haben sich unter anderem für Milan entschieden, weil seine Frau das, glaube ich, cool fand, von London, also erstmal lange in London gelebt, irgendwie große Weltstadt, Mode, Lifestyle, dies, das, dann nach Mailand. Und also Downtown LA ist zwar urhässlich, aber ich glaube, so Lifestyle-mäßig kann man da auch ganz gut klarkommen.
Mhm. Da gibt es nicht das eine oder andere Café, wo man sitzen kann.
Naja.
Mit einem aufgeknöpften Hemd.
Genau. Gutes Wetter ist auch.
Ja, siehst du mal.
Ja, also von daher fand ich, hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und klar, er gibt Milan spielerisch immer noch ziemlich viel. Ich kann aber auch verstehen, also ich weiß nicht, wie hoch sein Gehalt ist, aber es wird jetzt nicht waren, also er wird sicherlich nicht zum unteren Drittel im Kader gehören. Und das hat man bei Zlatan schon so gemacht, der natürlich auch wiederum häufiger verletzt war und so weiter und so fort. Aber dass man eben einem End-30er vielleicht nicht unbedingt nochmal einen Multimillionenvertrag anbietet, kann man irgendwo auch nachvollziehen. Obwohl er natürlich immer noch sehr, sehr gut ist.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich verkünde noch kurz den Fact, den du rausgesucht hast, und zwar, dass Milan jetzt auch der einzige Serie A-Club mit 4 Spielern, die 10 oder mehr Tore in diese Saison wettbewerbsübergreifend erzielt haben. da ist eben auch er dabei mit 14, dann Pulisic 12, Leao 11 und Loftus-Cheek 10.
Wettbewerbsübergreifend,
ja. Ja, ja, habe ich gesagt. Ja, und ja, okay. Das letzte Mal, dass das bei den Rossoneri der Fall war, war in der Saison 2008, 2009.
Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich lasse die Spieler offen und frage dich dann irgendwie ab oder so, aber ja, vielleicht macht ihr euch doch mal Gedanken, wer hat denn 2008, 2009 die Tore
für... Es wäre ein gutes Game gewesen, ich mache das ja auch manchmal, du musst dann die Frage reinstellen und dir nebenher was Handschriftliches machen, weil in unser Google-Doc können wir ja beide reingucken, aber dann habt ihr jetzt genug Zeit gehabt zum Nachdenken.
Stichwort 11 Fragen und so.
Ja, genau, sehr gut, das ist schon wieder Cross-Promo. 18 Tore hat er erzielt damals. Ich gebe euch den Vornamen. Alexander Pato.
Pato.
Ja. 16.
Ricardo.
Ricardo?
Ja, sicher.
Echt?
Ricardo Kaká.
Ricardo Kaká?
Okay. Ricardo Itchison, wie auch immer man das ausspricht.
Genau, ja, jetzt wo du sagst, ja. Echt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und auch 16 Treffer. Der Name ist heute schon zweimal gefallen. Einmal war es der eine Bruder und einmal der andere. Pippo Inzaghi. Und 10 Treffer, genau wie die Rückennummer, die er nicht bei dem Verein trug. Hat er bei Milan die 80 gehabt?
Ja, irgendwie sowas, glaube ich.
Mhm. Ja. Wenn du mir jetzt da den Vornamen sagst, dann?
Ronaldo.
Und der Vorname ist Ronaldo und der daraus wird Ronaldinho?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, gut. Hätten wir das auch?
Weil er ja mit dem echten Ronaldo zusammengespielt hat, glaube ich. Er war ja aber 10 Jahre jünger oder so und 10 nicht, ne, aber ein paar Jahre jünger und hat das, glaube ich, deshalb daraus gemacht.
Ah, okay. Nun gut. Napoli-Atalanta. Also bei der SSC denkt man immer, jetzt sind sie auf einem guten Weg und dann kriegen sie wieder eine kleine Packung. Und Bergamo performt weiter. Miranchuk, Skamaka und Koopmeiners machen die Tore beim überzeugenden 3-0-Sieg.
Ja. Ich fand Napoli auch nicht schlecht, aber es war halt, wie so oft, fehlte da irgendwie das letzte Zwingen.
Mhm.
So vorm Tor. Also ich meine, haben, glaube ich, 2-3 Mal Aluminium gehabt mit Osimhen und Zielinski und so weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Selbstvertrauens ist oder halt der breiten Brust, mit der man auftritt, wenn man es eh schon läuft. Aber ich glaube, in der letzten Saison hätten sie mindestens 2 gemacht in diesem Spiel.
Hm.
Vielleicht hätte dann auch Kvaratskhelia mitgespielt. Der saß nämlich auf der Tribüne, nachdem er mit Willi Sagnol und Georgien die EM-Quali klar gemacht hat.
Das ist tatsächlich was ich mir dann vielleicht bei der Euro wirklich mal angucken würde. Was
Georgien ich habe sogar, ich glaube, die Chance, also ein Kumpel hat 2 Tickets, also 4 Tickets für 2 Spiele und ich habe, glaube ich, die Möglichkeit, Georgien in Hamburg zu sehen.
Da müssen wir dann doch eine kleine Sonderfolge machen, würde ich sagen.
Vielleicht, wenn es hinhaut. Das ist
eine Euro-Folge über das
Georgien-Spiel. Die kosten halt auch ein bisschen was.
Ja.
Ja.
Aber eine Euro-Folge nur über das Georgien-Spiel und
das wäre top.
Das holt die breite Masse unserer HörerInnen ab.
Ja.
Es soll sich ein bisschen was tun, so auch hinter den Kulissen neben dem Platz. Di Marzio hat ja geschrieben, dass man auf jeden Fall Vincenzo Italiano haben möchte.
Nicht ganz, sondern... Sie wollen vor allem Giovanni Manna als Sportdirektor verpflichten. Das ist der Jugendchef von Juventus.
Ah, okay.
Dazu hat sich dann, nachdem ich das hier reingeschrieben habe, auch Giuntoli schon geäußert und gesagt, Gerüchte kommentiert er nicht.
Mhm. Überrascht.
Ja. Aber ist natürlich auch kein so, wir lassen ihn auf jeden Fall nicht gehen oder irgendwas in die Richtung, ne? Und laut Di Marzio möchte der Manna. Der möchte Italiano, also das wäre für ihn die 1A-Lösung. Andere Berichte auch am Dienstag gingen dann in Bezug auf die Laurentis wieder eher in die Conte-Richtung.
Mhm. Ja, vor allem mit Italiano hatten wir das nicht auch schon mal, dass der eigentlich auch so einer ist, der gesagt hat, das tut er sich eher nicht an.
Ne, Motta war das.
Motta war das. Ja, aber Italiano ja. auch. Also beziehungsweise, ja. wenn du fragst, sagt wahrscheinlich jeder, dass er sich De Laurentiis nicht antut.
Das kann's
haben. Außer vielleicht Conte, der eh Bock auf Streit hat.
Richtig.
Bleiben im kleineren Gerüchte-Segment, die ich jetzt nicht kommentieren möchte, weil du das gerne machen darfst, bevor ich wieder was falsch vorlese, was du hier reingeschrieben hast.
Ja. Na gut. Das nicht Napoli, sondern Atalanta, Toyn Koopmeiners, auch noch der Fakt, dass, glaube ich, Jude Bellingham der einzige Mittelfeldspieler aus den Top 5 Ligen ist, der mehr Tore geschossen hat in dieser Saison als Koopmeiners. Und das überrascht dann natürlich, dass es um diesen Mann Gerüchte gibt. Ich glaube, Juventus, dass die den ganz gerne haben würden, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Der hat sich im Rahmen seines Holland-Aufenthaltes zu seiner Zukunft geäußert und gesagt, dass er im Sommer auf jeden Fall wechseln möchte. Und es klang nicht mal ganz durch die Blume, sondern sehr offensichtlich danach, dass er sich sehr gut vorstellen kann, nach England zu gehen. Schauen wir mal, wer sich da dann die Ablöse leisten möchte. Da habe ich jetzt auch zu wenig Detailwissen drüber. Man hört so von einigen englischen Vereinen, weil da ja mit dem Financial Fairplay ein bisschen doller durchgegriffen wird, dass, also nicht bei Man City natürlich, aber bei anderen Vereinen, dass da vielleicht gar nicht so viel ausgegeben werden kann im Sommer. So bei Vereinen wie Aston Villa zum Beispiel, die nur ausgegeben haben, selbst in den letzten Jahren aber nichts eingenommen haben und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob Koopmeiners, ob der einer für die Big Four ist, wahrscheinlich von der Klasse her schon, oder ob da nicht andere Vereine raufspringen, so schauen wir mal.
Ja, und dann geigt der da mit irgendeinem Burnley um Platz 9 rum, oder was? Anstatt mit Atalanta Champions League zu spielen.
Ja, das ist leider die triste Realität.
Okay.
Wobei er gesagt hat, er würde den englischen Regen nur den würde er ertragen für einige Vereine. Ich weiß nicht, ob das Burnley mit einschließt.
Und nur für einige Vereine würde die ertragen, nicht eventuell auch für einen Gehaltscheck, ne? Ja, genau. Apropos triste Realität. Das ist meine Überleitung zum Juve-Part. Hey, ich habe gestern keine bösartigen Nachrichten bekommen.
Hast du heute Morgen schon reingeguckt?
Ja, einmal. Okay. Da war nichts drin. Das hätte eigentlich währenddessen, vor allem gestern während dem Kopperspiel, während der ersten Halbzeit der Fall sein können. Aber ich würde sagen, alles mal der Reihe nach. Denn schon am Samstag hat diese Partie stattgefunden, da allerdings in einem anderen Stadion, nämlich Lazio hatte Juve zu Gast. Es war das Debüt von Igor Tudor, selber ja um die 8 Jahre rum Spieler bei Juve, aus der zweiten Liga mit aufgestiegen, Champions-League-Finale hat er auch gespielt 2003 mit denen, zweimal Meister geworden, zweimal die Supercoppa geholt und unter anderem ja auch Co-Trainer und Andrea Pirlo in der Zeit gewesen, als es nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte. Und sein Debüt hätte besser nicht laufen können. Lazio hat nämlich in der Liga Juve geschlagen durch ein ganz, ganz spätes Tor von Adam Marušić. Man hatte mehr Ballbesitz, man hatte mehr Abschlüsse, mehr aufs Tor, Expected Goals, da in der Hinsicht auch für die Laziali gesprochen. Es ist ganz spannend, dass er das System gewechselt hat, also aus dem 4-3-3 hat er einen 3-4-2-1 gemacht. In dem Fall haben wir
gecallt.
Genau, haben wir gecallt und dann dadurch haben dann zum Beispiel unter anderem auch so Philippe Andersson so Halbstürmerpositionen bespielt. Auf der anderen Seite gab es auch eine Anpassung. Allegri hat in seinem 500. Spiel für Juve an der Seitenlinie zum ersten Mal in der Saison 4-3-3 spielen lassen und das hat so mittelgut geklappt.
Dabei ist das ja eigentlich das, was unsere Juventini in der Community sich häufig wünschen.
Ja, das stimmt. Aber
da müssen ja auch die sogenannten Mechanismen erstmal greifen.
Ja, das ist richtig. Ich war in der Partie, ich verstehe den Ansatz, wahrscheinlich hat er halt eben auch gewusst, dass Lazio 3-4-2-1 spielen wird, dass man da dann vielleicht noch ein bisschen mehr das Zentrum verdichten kann oder beziehungsweise dann Bench sein muss über die Außen, wenn Marušić, was er dann auch beim Tor gemacht hat, einrückt oder so, dass da sich mehr Räume ergeben. Nur man hat sie eben auch nicht wirklich gut genutzt. Es gab eine Chance von Bremer nach einem Freistoß. Dann aber Lazio besser, auch mit mehr Spielanteilen. Castellanos, der in der Startelf stand für Ciro, trifft nur das Außennetz. Dann gab es kurz vor der Pause dann nochmal eine gute Chance für Chiesa, der an Mandas scheitert, der es wirklich gut macht, die Vertretung von Provedel. Genau, hält nämlich nach der Pause nochmal gegen Cambiaso gut. Und dann viel Leerlauf, vor allem auch in Juves Offensive, Lazio mehr am Drücker. Man hat eigentlich nur das Gefühl, dass die das Tor wollen. Immobile bedient einmal Marušić, war eine Top-Gelegenheit. Luis Alberto scheitert 3 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit nochmal ganz knapp. Und dann gab es nur 3 Minuten Nachspielzeit, von denen dann schon 2 Minuten und 45 Sekunden abgelaufen waren, als Guendouzi eingewechselt die Flanke aus dem Halbfeld schlägt, der da auch schon in der Vorbereitung der Szene ganz alleine antrat gegen Felipe Anderson. Keiner nimmt ihn auf. Felipe Anderson wird nicht von Wehr gestört. McKennie entscheidet sich viel zu spät, Guendouzi ein bisschen Druck zu geben, ist aber eher so eine Rückwärtsbewegung, lässt sich durch eine einfache Finte aussteigen. Es ist wirklich, muss ich sagen, es ist erbärmlich schlecht verteidigt, auch von Locatelli, den dann weniger Schuld trifft, der nur so eigentlich als Unterstützung dazukommt, aber ja, also es ist, gab zu keinem Zeitpunkt, da war der Wille erkennbar, diese Flanke zu verhindern, die dann wirklich sehr fein ist, und der Laufweg von Marušić, der halt wirklich jetzt in dem neuen System auch viel öfter nach innen zieht und auch sehr sonst insgesamt das Positionsspiel viel variabler ist unter Tudor. Und er setzt sich dann gegen Nikola Sekulov gut ab und durch. Und
ja,
ganz genau. Und köpft ein, den ich dann aber wirklich diesen jungen Italiener möchte ich da nicht allzu negativ hervorheben, nein, weil McKennie und Locatelli und Wehr davor, naja, genau. Und ja, wir hatten ja da geschrieben, ich bin in ein kleines Rabbit Hole gefallen und kann euch sagen, wer das ist. Es war sein Serie A und das Profidebüt für Juve von Nikola Sekulov, ist ein Rechtsaußen, 22 Jahre jung, in Piacenza geboren, hat auch nordmazedonische Wurzeln, spielt aber dann seit der U17 oder hat gespielt auch für die italienischen Jugendnationalmannschaften, bis zur U20 alles gemacht. Aus Piacenza im Übrigen 2012 zu Parma gewechselt. Ja, dort 3 Jahre rumgesprungen, dann nochmal kurz in seinen Geburtsort zurück, bevor es dann in die Juve-Jugend ging, dort dann auch
2000. Aber ohne die 3 Jahre, sorry, dass ich unterbreche, ohne die 3 Jahre hätte das, glaube ich, nicht geschafft. Ja.
Und ist dann auch mit Juve Jugendmeister geworden, 2017. War jetzt nochmal von Saisonbeginn bis Mitte Januar an Cremonese verliehen, hat da aber nur 2-mal Coppa gespielt und nur einmal 18 Minuten in der Serie B. Und von Januar bis eben jetzt in der Serie C, da bei der Juve Next Gen unterwegs in Turin, 12 Einsätze, 4 Tore, 2 Vorlagen, da oft mal auch offensives Mittelfeld oder so hängende Spitze gespielt. Aber jetzt da eben so eher als Außenspieler eingewechselt. Und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg für mich aus Lazios Sicht. Durch diese Variabilität im Positionsspiel und die Strafraumbesetzung kommt es eben dann auch zu diesem Mismatch zwischen Sekulov und Marušić, wo der sich durchsetzt. Und das bedeutet, dass Juve dann nach dem Spiel 7 Punkte aus den letzten 9 Spielen geholt hat, was wirklich natürlich unterirdisch ist. Dementsprechend auch die Stimmung in Turin. Mois Kean hat nicht funktioniert. Ja, genau. Vlahović war gelb-rot gesperrt. Das gehört auch noch dazu. Ja, aber sorry, was wolltest du sagen?
Nur, dass Giuntoli sich noch nicht nur zu Manna geäußert hat, sondern auch quasi so Nicht-Statements zu Allegri abgegeben hat, so in die Richtung, ja, man muss jetzt alles bewerten und intern besprechen und keine Ahnung und so fort. Ne? Nur falls sich die Frage gestellt wird, ob Allegri diese Woche noch entlassen wird.
Ja, ich glaube diese Woche nicht, denn dann gab es ja eben, wie gesagt, am Dienstagabend direkt das Rematch in Turin, was das Hinspiel des Halbfinals in der Coppa Italia war. Und ich habe es vorhin mal angedeutet, die erste Halbzeit, Junge, boah. Also ich finde, Lazio hat sogar...
Jetzt hättest du da auch lieber FCK gegen Saarbrücken geguckt.
Weiß ich nicht, ich habe nicht so viel übrig für Inzucht. Nein, liebe Grüße ins Saarland und nach Kaiserslautern natürlich. Nein, also auf der einen Seite ist es natürlich wieder, das regt mich jedes Jahr auf, dieses Halbfinal, Hin- und Rückspiel, dieser Modus.
Ja.
Dementsprechend wird sich da auch immer erstmal so ein bisschen belauert und abgetastet. Lazio war die bessere Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie sich eigentlich überhaupt keine Torchance richtig rausgespielt haben. Es gab eine...
Hatte sich Juve besser drauf eingestellt oder war zu wenig Esprit oder...
Ja, sie hatten sich schon ein bisschen besser drauf eingestellt. Lazio hat es versucht, auch noch variabler zu gestalten. Sie sind auch manchmal wieder in so eine Viererkette zurückgefallen, auch im Spielaufbau. Hat dann, also anstelle Kamadas und Cataldis haben dann Guendouzi und Vecino begonnen. Vecino hat dann meistens sich so den Ball auch zwischen den IVs abgeholt. Und ist jetzt Matthias Vecino noch im Jahr 2024 der, der dich auch dynamisch und so weiterbringt?
Hm.
Juve stand schon sehr tief.
Kommt auf die Ansprüche an.
Ja, das stimmt. Also Juve stand sehr tief und was man ja lassen muss, ist so die, das habe ich vielleicht gestern auch im Spiel dann eher weniger positiv hervorgehoben, eher hinten raus im Spiel dann, dass natürlich die Kunst des Verteidigens schon ihnen gegeben ist. Also ihnen gelingt das schon, die Räume zu verdichten. Aber wenn halt irgendwie Chiesa und Vlahovic auch 30 Meter vom eigenen Tor mitverteidigen, führt das dazu, dass dann nach vorne wenig geht. Aber ganz kurz, um das mit Lazio zu Ende zu bringen, da war dann teilweise eben auch zu wenig Tempo, um die Räume aufzumachen. Es gab einen Lattentreffer von Luis Alberto, so eine komische Bogenkopfballlampe, die mich und Mattia Perin sehr überrascht hat. Aber sonst halt, Spoiler, ein Aluminiumtreffer gilt ja nicht als Schuss aufs Tor. Lazio hat am Schluss 9 Abschlüsse, keinen einzigen aufs Tor. Mattia Perin musste keinen einzigen Ball halten. Und Juve war wirklich maximal uninspiriert, maximal langsam. Es gab eine Phase, so ab der 30. Minute, da gab es viel Pfiffe sogar schon. Also es gab Pfiffe beim Rückpass auf Perin, was ich auch nicht immer gut finde, weil das gehört manchmal dazu, aber sie hatten ganz viele Aktionen, die auch sehr verunsichert wirkten, einfache Fehlpässe. Und was ich gerade eben gemeint habe, mit wenn Chiesa und Vlahovic so weit hinten stehen und Allegri natürlich auch aufs Umschaltspiel gehen möchte, dann startet Chiesa mit Tempo, vielleicht kommt Campiaso noch mit und dann geht Vlahovic in Richtung Strafraum und dann hast du manchmal das Nachrückverhalten von Rabiot, Locatelli, Wes McKennie findet eigentlich fast nicht statt. Wes McKennie vielleicht noch am ehesten. Und dann hast du teilweise, schwenkt die Kamera in die Hälfte Lazios, Juve fährt einen Angriff und es sind original 2, maximal 3 Juve-Spieler in Gegners Hälfte in der Umschaltsituation. Also wie willst du daraus Torgefahr erzeugen? Und es gab auch wirklich so ein paar Momente, wo man könnte umschalten und dann hat zum Beispiel Chiesa den Ball und ist so ein bisschen ratlos. Und da gab es dann auch so ein Raunen. Also sie machen das Spiel dann einfach langsam, weil nach vorne gar niemand unterwegs ist, um es schnell zu machen.
Okay.
Und dann habe ich auch gesagt, also sozusagen in der eigenen Hälfte Ballgewinn und Umschalten funktioniert unter Allegri nicht. Wenn, dann musst du einen hohen Ballgewinn provozieren. Zur Pause, bei Lazio hat sich Zaccagni ganz früh unglücklich verletzt.
Stimmt, ja. Habe ich gelesen.
Und es gab einen Strafstoß für Juve, der zurückgenommen wurde. Und da muss ich tatsächlich wieder, ich feiere mich ja immer für mein Schiedsrichterauge, das ich noch habe. Hatte ich auch in dem Fall. Es ist Campiaso, der von wem auch immer umgetreten wird, ist ein klarer Strafstoß, das Foul unstrittig, aber ich sage sofort in dem Moment, man müsste gucken, ob es davor nicht abseits war. Und es gab Flanke von Campiaso, der danach, also auch außen, noch im Abseits steht, in der Mitte köpft Vlahovic den Ball, der wird abgefälscht, erst von der Schulter, oder es ist also Kopfball aufs Tor, im Zweikampf, der geht nach links außen, dann kommt nochmal Patrick mit dem Kopf dazwischen, auch mit so einer ruckartigen Bewegung und hinten steht Campiaso im Abseits, haben sich jetzt auch schon wieder viele Juve-Fans beschwert Und ja, die Abseitsregel ist inzwischen auch nochmal verkompliziert worden, weil aus kontrollierten Spielen, absichtliches Spielen, bla bla bla, aber die Entscheidung, die so getroffen wurde, ist richtig. Ich habe es heute extra auch nochmal für euch nachgelesen. Es wurde ja nochmal angepasst, also Ball, absichtliches Spielen vom Abwehrspieler ist dem Mitspieler einen Ball zuzuspielen oder versuchen, in Ballbesitz zu gelangen oder den Ball zu klären, zum Beispiel mit dem Fuß oder dem Kopf. Wenn der Pass, der Versuch, in Ballbesitz zu gelangen oder die Klärung durch den Spieler, der den Ball unter Kontrolle bringen könnte, ungenau ist oder misslingt, ändert das nichts daran, dass der Spieler den Ball absichtlich gespielt hat. Also man kann schon vielleicht behaupten, dass Patrick den Ball absichtlich gespielt hat. Was aber dagegen spricht, sind folgende Kriterien. Der Ball legt eine gewisse Distanz zurück und der Spieler hat klare Sicht auf den Ball. War teilweise gegeben. Der Ball bewegt sich langsam, war nicht der Fall. Der Ball ging in eine zu erwartende Richtung, war eher nicht der Fall, weil der Kopfball von Vlahovic aufs Tor hätte ja kommen sollen und da schon abgefälscht war. Der Spieler hatte Zeit, seine Körperbewegungen zu koordinieren. In Klammern, das heißt, es handelt sich nicht um eine instinktive Strecksprung oder sonstige Bewegung mit begrenzter Ballberührung, Schrägstrich Kontrolle. Und ein Ball am Boden ist einfacher zu spielen als ein Ball in der Luft. Also da auch Grüße in die Juve-Bubble. Es hat ja jede Woche seine VAR-Verschwörung für sich in petto. Das war unterm Strich die richtige Entscheidung, dann auf Abseits zu entscheiden und nicht auf Strafstoß.
Vielen Dank für diese Ausführung.
Zweite Halbzeit, Juve mehr Druck, hat sofort funktioniert. Viel, viel bessere zweite Halbzeit und ein schöner vertikaler Ball von Cambiaso auf Chiesa eröffnet dann das Ganze. Und da hatte man wirklich dann, du hast vorhin gesagt, breite Brust. Auch Vlahovic hatte sie dann, wird auch nochmal freigespielt. Tolle Einzelaktion mit einem guten Abschluss. Juve hat es in der zweiten Halbzeit geschafft, das Publikum wieder hinter sich zu bringen.
Es ist schon crazy, wie schnell sich das Blatt wenden kann.
Absolut. Ja. Und bei Vlahovic hast du auch gemerkt, dass es ihm gut getan hat, der Treffer. Top in der Ausführung. Und Juve war dem 3-0 näher als Lazio nochmal dem Anschluss. Und genau, kein positives Erlebnis für die Laziali vor dem Derby gegen die Roma. Juve am Wochenende gegen die Fiorentina. Auch ein geiles Spiel mit viel Prestige. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Und an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Nächste Woche dann auch mit Serie B-Stadionerlebnis. Und wie sieht es bei dir aus diese Woche? Hast du noch Schlussworte?
Lass mich in Ruhe. Parma hat erstmals seit dem 22. Spieltag verloren. 0-2 gegen Catanzaro. Die letzte Niederlage war gegen Modena. Scheiß Aufsteiger.
Raus aus der Liga.
Echt. Egal, Vorsprung ist weiterhin groß genug, denn Venezia hat ja unter anderem, was Michael dann im Stadion gesehen hat, mir auch verloren.
Dazu nächste Woche mehr. Danke für eure Geduld, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Lasst ein Abo da. Liebe geht raus. Bis dann. Kommt gut durch die Woche.
Amore für alle und wir hören uns nächste Woche Dienstag.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.